Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz. Hallo. Wie steht es um die britisch-europäischen Beziehungen unter dem neuen Premier Keir Starmer? Das besprechen wir gleich und gehen dabei auch darauf ein, was der Rückzug von Joe Biden beim US-Präsidentschaftswahlkampf für Großbritannien und Europa bedeutet. Außerdem berichten wir über die ungarische Migrationspolitik und über HIV und AIDS in Russland. Der Rückzug von US-Präsident Joe Biden mischt die Karten im US-Wahlkampf neu. Aber auch auf Europa könnte das Ganze Auswirkungen haben. Beispielsweise in der Sicherheitspolitik. Die war vergangene Woche auch Thema beim europäischen politischen Gipfel in der Nähe von Oxford. Eingeladen hatte da der neue britische Premierminister Keir Starmer. Der stellte dabei wieder engere Beziehungen mit der EU in Aussicht. Ich habe kurz vor der Sendung mit dem Politologen Marius Guderian von der Freien Universität Berlin gesprochen über die britisch-europäischen Beziehungen. Die finden aber natürlich nicht im luftleeren Raum statt. Deshalb habe ich ihn zunächst gefragt, wie er den Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat einordnet und welche Auswirkungen das Ganze auf Großbritannien und die EU haben könnte.
Ja, die Frage ist wahrscheinlich weniger, ob Biden zurückgezogen ist und wer zukünftig Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin der Demokraten wird, sondern ob es eher ein demokratischer Präsident oder Trump wird. Und das wird sich natürlich dramatisch auf die Beziehungen, auf die Sicherheitsbeziehungen zwischen Europa, Großbritannien auswirken und auch den ganzen globalen Kontext.
Kamala Harris wird jetzt als mögliche demokratische Präsidentschaftskandidatin gehandelt. Von ihr haben wir bisher außenpolitisch wenig mitbekommen. Was ist zu erwarten in Bezug auf die transatlantischen Beziehungen?
Also ich gehe davon aus, dass sie einfach die Linie, die bisher von Biden gefahren wird und auch insgesamt, das ist wahrscheinlich auch weniger an eine Person individuell gekoppelt, sondern einfach auch stärker an einfach die Tradition der Partei und die Ausrichtung und die Partei und auch sie wird ja Berater haben, die ihr dann auf jeden Fall gerade in der Hinsicht einfach die Linie auch mitgeben.
Dann kommen wir genauer auf die britisch-europäischen Beziehungen zu sprechen. Ich habe es am Anfang gesagt oder wir haben schon benannt, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist da ein wichtiges Feld. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, im Falle eines Wahlsiegs von Donald Trump in den USA würde das natürlich auch massive Auswirkungen haben. Der stellt die Sicherheitsgarantien für Europa teilweise in Frage. Inwiefern könnte das Vereinigte Königreich hier also auch aufrücken in der sicherheitspolitischen Bedeutung, zumal wenn man bedenkt, dass es neben Frankreich die einzige Atommacht in Europa ist?
Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt als Aufrücken beschreiben würde. Also grundsätzlich würde ich es einfach so einschätzen, dass Großbritannien immens wichtig ist für die Sicherheitsordnung Europa. Und das wird natürlich, wenn ein großer Player wie die USA wegfallen, die ja so die wichtigste Sicherheitsgarantie sind, dann sind alle anderen danach gefragt und natürlich die größten Kapazitäten haben, dazu gehören eben Frankreich und Großbritannien, die sind dann natürlich besonders gefragt, aber ich glaube, das ist für alle dann eine große Herausforderung, inklusive Deutschland, ihr Engagement auf jeden Fall zu stärken und versuchen, falls es das so wäre, das ist ja auch nicht garantiert, dass unter Trump dann das wirklich das Engagement der USA und diese Gewährleistung dann plötzlich komplett wegfällt. Aber falls es so wäre, müssten dann eben die anderen dafür kompensieren.
Stichwort kompensieren, wenn wir auf die Ukraine-Politik, die Ukraine-Unterstützung blicken, da war auch schon die vorherige britische Regierung einer der großen Unterstützer. Gehen Sie davon aus, dass Keir Starmer da noch ein Schippchen drauflegt?
Ein Schippchen drauflegen? Oh, das weiß ich nicht, das kann ich so nicht sagen, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Unterstützung der Ukraine auch unter einem neuen Premierminister weiterhin voll gewährleistet ist, dass sie gegeben ist. Er hat sich auf jeden Fall stark dazu bekannt, die Ukraine zu unterstützen. Er hat aber auch die Einschränkung genannt, dass mit Waffen aus dem Westen, dass damit keine militärischen Aktionen oder auf russischem Boden durchgeführt werden können, beziehungsweise Russland damit nicht angegriffen werden soll. Also diese Einschränkung gibt es weiterhin. Ich denke, dass versucht wird, zum Beispiel auch gemeinsam mit Deutschland, die Sanktionen effektiver zu machen gegen Russland. Also das ist vielleicht etwas, was sich verstärkt. Ob das dann, inwieweit das jetzt wirklich so, also in konkreter militärischer Hilfe und Unterstützung für die Ukraine, ob die jetzt unter Starmer wirklich noch verstärkt wird, das wird sich erst zeigen.
Was Starmer auf jeden Fall gesagt hat oder angekündigt hat, dass er der EU die Hand reichen wolle und eben auf eine stärkere Anbindung an die EU wieder setzen will. Wer braucht da eigentlich diese engere Anbindung mehr nach diesen ganzen Brexit-Querelen? Ist das das Vereinigte Königreich oder die EU?
Also meiner Einschätzung nach, aber das ist jetzt auch keine vielleicht neue Erkenntnis, die wurde auch, war eigentlich auch schon klar, kurz oder vor dem Brexit und während den ganzen Austrittsverhandlungen, dass Großbritannien natürlich vor allem wirtschaftlich viel stärker auf den europäischen Binnenmarkt angewiesen ist als andersrum. Das sind einfach ganz klar, wenn man sich die Zahlen, die Handelsvolumen anschaut und so weiter, dann ist Großbritannien für die EU wesentlich weniger wichtig als andersherum. Und aber wenn man es um das Politische geht und gerade auch das Sicherheitspolitische, dann ist natürlich auch für die EU Großbritannien, weil es natürlich schon ein starkes wirtschaftliches Land auch ist und direkt daneben sitzt, weiterhin auch wichtig. Also man wird das nicht ignorieren. Die Frage ist, inwieweit man sich darauf einlassen wird, wirklich intensiv und wie viel Energie auch man reinstecken möchte in Neuverhandlungen, weil es einfach auch gerade andere Themen gibt, die vielleicht für die EU gerade wichtiger sind.
Und zum Schluss nochmal ein bisschen größer gefragt. Keir Starmer sagt, er will eine größere Wiederannäherung an die EU. Inwiefern muss er da innenpolitisch taktieren und eine Balance finden zwischen Annäherung auf der einen Seite und trotzdem die eigene Souveränität des Vereinigten Königreichs weiterhin betonen?
Ja, in dem Wahlkampf hat er auf jeden Fall klare rote Linien genannt, was man unter seiner Regierungszeit nicht tun wird. Also und ich glaube, er hat sogar genannt, selbst in seiner Lebenszeit, was nicht passieren wird, ist ein Wiedereins Großbritanniens in die EU. Aber auf jeden Fall ist eine Rückkehr in den Binnenmarkt ausgeschlossen, auch ein Eintritt in die Zollunion und dass es auch keine offenen Grenzen für Personen geben wird. Und damit sind ja auch schon sehr starke Einschränkungen vorgegeben, was überhaupt gemacht werden kann, weil dort lässt sich dann die EU, wird sie ihre Prinzipien nicht aufweichen. Das war schon klar während der Austrittsverhandlungen. Und es soll natürlich auch innenpolitisch, wie Sie schon gesagt haben, nicht der Eindruck entstehen, dass man jetzt hier sofort wieder sich der EU anbietet und eben zu viel Kontrolle abgibt. Also wird das, könnte ich mir vorstellen, dass das eher in kleinen Schritten passiert, dass man versucht, sich gemeinsam Abkommen zu treffen, die nicht das große Aufsehen erregen in der Bevölkerung. Sowas wie zum Beispiel, also das passiert ja auch schon, aber Wissenschaftskooperation, ich glaube Sicherheit ist eben ein wichtiges Thema, was jetzt nicht nur mit der EU zu tun hat, oder vielleicht auch die Mobilität von zum Beispiel Studierenden statt jetzt Menschen generell sind so Themen. Also es gibt auf jeden Fall Felder und klar, Starmer hat auch genannt, er möchte auch die Handelsbeziehung wieder stärken. Das wird aber eben nicht ohne Gegenleistung stattfinden. Und das muss man sehen. Und da wird wahrscheinlich dann gut abgewogen und überlegt, was kann man, wie weit kann man gehen? Wie kommt es bei der Bevölkerung an? Man darf auch nicht vergessen, dass im britischen Parlament immer noch starke EU-Gegner vertreten sind und gerade durch Nigel Farage und Reform UK auch nochmal neue Player dazugekommen sind, die ihm alles, was zu sehr oder was zu offensichtlich ist, auch sofort wieder als sehr groß aufhängen werden im Parlament und in der öffentlichen Debatte.
Mit dem Politikwissenschaftler Marius Guderian von der Freien Universität Berlin habe ich über die britisch-europäischen Beziehungen gesprochen. dass sie beim Thema Rechtsstaatlichkeit nicht hart genug durchgreife. Das war Ursula von der Leyen in ihrer ersten Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin mit Blick auf Ungarn teilweise vorgeworfen worden. Wohl vom Timing nicht zufällig, erklärte sie kurz vor ihrer Wiederwahl vergangene Woche, dass keine EU-Kommissare mehr an den informellen Ministertreffen während der aktuellen ungarischen Ratspräsidentschaft teilnehmen werden. Als Reaktion auf Viktor Orbans Treffen mit Wladimir Putin Anfang des Monats. Der Teilboykott dieser Ministertreffen wirkt sich heute zum ersten Mal praktisch aus. Beim informellen Treffen des Innenrats in Budapest ist die Gästeliste ausgedünnt. Obwohl wichtige Themen wie die gemeinsame Asylpolitik beraten werden. Ungarn schert dabei seit Jahren aus. Caroline Born berichtet.
In der EU gehört Ungarn zu den Ländern, die den restriktivsten Kurs in der Migrationspolitik verfolgen. Dafür hat die Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orbán Partner im EU-Parlament gefunden. Die selbsternannten Patrioten für Europa haben sich vor kurzem als Fraktion gegründet.
We'll strive for the strongest protection of Europe's external borders. We'll firmly say no to illegal migration.
Die Fidesz-Europa-Abgeordnete Kinga Gahl will der illegalen Migration den Kampf ansagen und die EU-Außengrenzen besser schützen. Zu Hause warnt Orbán seit Jahren vor den angeblichen Gefahren der Migration.
Weil es eine sehr bequeme politische Narrative war für die existierende Regierung und Regime nach 2015. Eigentlich um politische Unterstützung für sich zu mobilisieren,
sagt der Osteuropa-Experte Daniel Hegedűs vom German Marshall Fund. Da viele Ungarn keine Erfahrung mit Menschen mit anderem kulturellen und religiösen Hintergrund hätten, so Hegedűs weiter, würde die staatliche Propaganda verfangen. Migration habe sich zu einem zentralen Feindbild entwickelt. Auch weil die staatlich kontrollierten Medien diese Regierungslinie weitervermittelten. Dass Ungarn eine der niedrigsten Asylbewerberzahlen in der EU hat, ändert daran nichts. Jeden Monat werden höchstens eine Handvoll Asylanträge gestellt. Dafür hat die ungarische Regierung gesorgt, mit einem Zaun an der Grenze zu Serbien. Wer dort um Asyl bittet, läuft Gefahr, von der ungarischen Polizei auf die serbische Seite zurückgeschoben zu werden. Menschenrechtsorganisationen verurteilen das als Pushbacks. Außerdem müssen potenzielle Antragsteller zuerst in einer ungarischen Botschaft vorstellig werden, zum Beispiel in Belgrad.
Ungarn hat es erreicht, seit 2015 nicht unbedingt mehr als ein Zielland wahrgenommen zu werden,
sondern als Transitland, so Hegedűs, für Menschen, die nach Österreich oder Deutschland wollen. Mit seiner Asylpolitik eckt Ungarn in der EU immer wieder an. Zuletzt hat der Europäische Gerichtshof das Land zu Strafzahlungen verdonnert, weil es sich nicht an geltendes EU-Recht hält. Den mühsam errungenen Asylkompromiss der EU will Orbán nicht mittragen. Er hält die neuen Regeln einerseits für zu lasch, um gegen illegale Einreisen vorzugehen, und sträubt sich außerdem gegen die Verteilung von Geflüchteten in der EU.
Because legally we are How to say it, we are raped.
Denn damit werde sein Land rechtlich vergewaltigt, so Ungarns Ministerpräsident vor gut einem Jahr. Isoliert ist Ungarn in der Ablehnung dieser Beschlüsse, die nun umgesetzt werden müssen, nicht. Unter anderem Polen will sich an der Umverteilung von Asylsuchenden nicht beteiligen. Mit Polen, Tschechien und der Slowakei macht sich Ungarn gegen die Aufnahme von Flüchtlingen stark, im Rahmen der Visegrad-Staaten, auch V4 genannt. Ein loser Verbund, der seit Anfang der 90er Jahre besteht, aber infolge von Russlands Krieg gegen die Ukraine Risse bekommen hat. Zwischen Polen und Tschechien einerseits, die sich deutlich gegen Russland positionieren, und Ungarn und der Slowakei auf der anderen Seite. Insgesamt ist die EU in den letzten Jahren auf einen härteren Migrationskurs eingeschwenkt. In einem Brief von Mitte Mai fordern 15 Mitgliedstaaten schärfere Asylregeln, darunter Dänemark, Finnland, Italien, die Niederlande und Österreich. Ungarn hat den Brief nicht unterzeichnet, will einer Diskussion darüber im Rahmen der ungarischen Ratspräsidentschaft aber nicht im Weg stehen. Seit Anfang Juli hat Ungarn den rotierenden EU-Ratsvorsitz für 6 Monate übernommen und will laut Europaminister Janos Spoka eigene Akzente setzen.
In our understanding, this entails the
Dazu gehört unserer Ansicht nach ein wirksamer Schutz der EU-Außengrenzen, ebenso wie Partnerschaften mit unseren Nachbarstaaten. Solche Übereinkünfte, beispielsweise mit nordafrikanischen Staaten wie Tunesien oder Ägypten, hat die EU-Kommission bereits in der Vergangenheit angestrebt. Ungarn will weitere Partner suchen. Ob das gelingt? Es dürfte auch davon abhängen, ob der Rest der EU Ungarn nach Orbáns Moskau-Reise weiter die kalte Schulter zeigt. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser wird am heutigen Montag nicht nach Budapest reisen. Ein Staatssekretär soll sie vertreten.
Unsere EU-Korrespondentin Caroline Born über die ungarische Migrationspolitik anlässlich des Treffens des EU-Innenrats in Budapest. Es ist die weltweit größte Zusammenkunft zum Thema. In München beginnt heute die AIDS-Konferenz. Bei der Konferenz geht es vor allem um potenzielle neue Ansätze in der Behandlung von AIDS und HIV. Die UN hatten sich als Ziel gesetzt, die Zahl der Neuinfektionen und AIDS-bedingten Todesfälle von 2010 bis 2030 um 90% zu senken. Das Erreichen dieser Ziele, das scheint jedoch nicht sicher. In Europa breiten sich HIV und AIDS vor allem im Osten aus. Björn Blaschke berichtet über die Lage in Russland.
Die gute Nachricht lautet, in Russland ging die HIV-Infektionszahl 2023 zurück, im Vergleich zum Vorjahr um 4,6%. Heute stecken sich im Schnitt von 100.000 Menschen 40 mit HIV an. Das geht aus einer Studie hervor, die Rospotrebnazor erstellt hat, die Behörde zur Kontrolle des Wohlergehens der Menschen in Russland. Der Leiter des Zentrums für die Prävention und Bekämpfung von AIDS ist Vadim Pokrovsky. Er hatte sich noch vor genau einem Jahr pessimistisch gezeigt.
Ich habe Daten, die von Rospotrebnazor über HIV-Infektionen im Land gesammelt wurden. Deshalb kann ich sagen, dass sich die Situation leider nicht verbessert. Das HIV verbreitet sich in unserem Land weiter. Aber für mich ist dies eine Fortsetzung der Epidemie.
Also, HIV verbreitet sich in Russland weiter, allerdings angeblich verlangsamt. Aber Osteuropa und damit auch Russland gilt nach wie vor als besonders betroffen, wenn es um Neuinfektionen mit HIV geht. Vor einem Jahr waren fast 1,2 Millionen Russinnen und Russen mit HIV infiziert. Epidemiologe Vadim Pokrovsky machte vor einem Jahr ein Problem aus, das sich in Russland bis heute stellt, die Versorgung von HIV-Infizierten mit Medikamenten.
Nun, nicht jeder erhält derzeit eine antiretrovirale, eine HIV-Unterdrückungstherapie. Der Prozess der Versorgung mit Medikamenten und medizinischer Hilfe ist jedoch ziemlich kompliziert. Es muss nicht nur von Rospotrebnazor aufgezeichnet werden, dass eine Person mit HIV infiziert ist, sondern diese Person muss auch medizinische Hilfe bei den entsprechenden Einrichtungen beantragen.
Anträge und Registrierungen bei speziellen Stellen, die es in jeder Region Russlands gibt, das löst bei vielen Menschen die Angst vor Stigmatisierung aus. Neben der Versorgung mit Medikamenten ist das ein weiteres Problem in Russland. Denn allzu oft wird eine HIV-Infektion mit Homosexualität in Verbindung gebracht und die ist in Russland verpönt.
Aber jeder sollte dabei verstehen, dass diese latente Epidemie, wie Wissenschaftler sagen, existiert. Die Zahl der neuen Fälle zeigt, dass 75% gar nicht zu Risikogruppen gehören. Es sind keine homosexuellen Männer, keine Drogenabhängigen, sondern sozusagen normale Leute. Das besagt, dass die Epidemie von einer Risikogruppe auf die allgemeine Bevölkerung übergegangen ist.
Aufklärungsarbeit ist nötig. Daran hapert es in Russland. Heute wissen nach eigener Einschätzung 41% der Menschen im Land vieles über HIV-Infektionen und AIDS. 54% geben allerdings zu, nur etwas davon gehört zu haben. Laut der Studie des Zentrums für öffentliche Meinungsforschung vom Mai 2023 sind diese Zahlen über 5 Jahre hinweg unverändert geblieben. Epidemiologe Pokrovsky stellte schon vor einem Jahr eine klare Forderung auf.
Die Zahl der Menschen mit HIV, bei denen HIV diagnostiziert wird, wird in unserem Land weiter zunehmen. Jedenfalls bis zum Jahr 2030, das ist sicher. Nun, intensivere Arbeit an der Prävention könnte die Zahl neuer Fälle senken. Wir müssen sowohl mit Drogenkonsumenten als auch mit Männern zusammenarbeiten, die Sex mit Männern haben. Nicht jeder mag sie, aber sie sind auch Bürger der Russischen Föderation. Mit anderen Worten, es bleibt noch viel zu tun.
Der Beitrag von Björn Blaschke über HIV und AIDS in Russland. Und das war Europa heute. Ich bin Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse und tschüss.